NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Claudia Dammann. Guten Abend. Horst Seehofer leidet bekanntlich nicht unter mangelndem Selbstbewusstsein. Die Bundestagswahl ist noch nicht gewonnen, aber schon jetzt stellt der CSU-Parteichef Bedingungen für einen Koalitionsvertrag. Das ist eines unserer Themen. In unserem Kommentar beleuchten wir den bislang eher langweiligen Bundestagswahlkampf. Alles andere als langweilig ist die Lage für die Deutsche Bahn AG und die zuständigen Politiker wegen der chaotischen Zustände am Mainzer Hauptbahnhof. Wir berichten auch darüber. Im Irak und im Jemen sind an diesem Wochenende bei Anschlägen zahllose Menschen getötet worden. Die Gewalttaten gehen offenbar auf das Konto der Terrororganisation Al-Qaida. Dieses Netzwerk ist heute vor 25 Jahren gegründet worden. Auch dies ein Thema bei uns. Und am Schluss der Sendung geht es um das Wichtigste vom Sport an diesem Wochenende. Wir schauen dabei natürlich auch nach Moskau und auf die heutigen Wettkämpfe bei der Leichtathletik-WM. Er ist einfach nicht der Mann der leisen, zurückhaltenden, um Verständnis werbenden Töne. Deshalb ist es auch nicht wirklich überraschend, dass CSU-Chef Horst Seehofer bereits heute seine Bedingungen für den Koalitionsvertrag einer neuen Bundesregierung nennt. 6 Wochen vor der Bundestagswahl und, nicht ganz unwichtig, 5 Wochen vor der Landtagswahl in Bayern. Seehofer will nur dann einen möglichen Koalitionsvertrag unterschreiben, wenn die seit langem heftig debattierte PKW-Maut für ausländische Autofahrer eingeführt wird. Diese Forderung erhebt Horst Seehofer in einem aktuellen Zeitungsinterview. Der CSU-Vorsitzende steht mit seiner positiven Haltung zur PKW-Maut für ausländische Autofahrer allerdings ziemlich alleine da. Denn CDU wie Opposition sind gegen eine solche Abgabe. Um das Streitthema PKW-Maut geht es auch in dem am Abend ausgestrahlten ARD-Sommerinterview mit Horst Seehofer. Einzelheiten aus Berlin von Ivo Maruschik.
Die Schüchternheit des Horst Seehofer hat ziemlich genau einen Monat angehalten. Vor knapp 5 Wochen hatte der CSU-Chef noch versprochen:
Sie müssen einfach mit einem schüchternen Seehofer die nächsten 8 Wochen rechnen.
Aber jetzt, wo die bayerische Landtagswahl näher rückt, verschärft er den Ton allmählich wieder. Ich unterschreibe keinen Koalitionsvertrag, in dem die Einführung der PKW-Maut nicht drinsteht, sagt Seehofer in einem Zeitungsinterview. Und er bekräftigt das im ARD-Sommerinterview.
PKW-Maut hat einmal die Funktion, dass wir die Verkehrsinvestitionen wenigstens im dringendsten Bereich finanzieren können. Und zweitens die Funktion der Gerechtigkeit. Warum sollen wir in Italien und überall bezahlen und andere bei uns nicht? Das verstehen die Leute hier nicht.
Seehofer kann es also doch nicht ganz lassen, ein bisschen Konfrontation mit der Schwesterpartei CDU zu suchen. Die reagiert prompt und genauso deutlich. Der nordrhein-westfälische CDU-Chef Laschet lässt sich mit den Worten zitieren: In einem Koalitionsvertrag wird das stehen, worauf sich CDU und CSU verständigt haben. Und die Maut gehört nicht dazu. Aber Seehofer nimmt das sportlich. Die Umfragen sagen seiner CSU ja ein hervorragendes Wahlergebnis voraus. Im Land und erst recht bei der Bundestagswahl. Er kann also hoffen, aus einer starken Position heraus zu verhandeln.
Jetzt schauen wir, dass wir das Vertrauen der Bevölkerung in Bayern dafür bekommen, für diese Position. Dann setzen wir uns mit der Kanzlerin und der FDP an einen Tisch. Jeder hat seine Anliegen und Sie werden sehen, es wird gut ausgehen.
Im Norden der Republik befürchtet die CDU, dass das Thema PKW-Maut beim Wähler Sympathien kosten könnte. Diese Angst teilt Seehofer aber nicht. Im Gegenteil.
Wir haben mit Abstand bei diesem Punkt, wenn ich jeden Tag irgendwo in Bayern unterwegs bin, die größte Zustimmung.
Und die PKW-Maut ist nicht der einzige Punkt, in dem der bayerische Löwe allmählich doch wieder die Krallen ausfährt. Auch beim Länderfinanzausgleich pocht Seehofer auf Änderungen, sprich auf Verbesserungen für Bayern. Und auch das will er auf jeden Fall zum Thema der Koalitionsverhandlungen machen.
Wir sind bereit zur Solidarität, aber nicht in der Weise, dass wir bestraft werden und das Land Berlin belohnt wird. Das kann nicht sein.
Also frei nach Margaret Thatcher: Ich will mein Geld zurück. Der Ton wird also etwas schärfer im Wahlkampf. Beziehungsweise Seehofer findet, man müsse sich ja nicht in allen Punkten einig sein.
Es gibt viele Themen, die unterschiedlich gesehen werden. Denken Sie die langfristige Behandlung des Soli, die Position der FDP dazu,
sagt er im ARD-Sommerinterview und bestätigt damit Angela Merkel, die ihm seine Schüchternheit schon vor einem Monat bei der CSU-Klausur in Klosterbanz nicht so ganz abgekauft hatte.
Naja, die Interpretation des Wortes mach du mal lieber.
Aber in anderen Themen ist Seehofer weiter ganz auf der Linie von Angela Merkel. In Griechenland sei auch nach der Wahl kein weiterer Schuldenschnitt zu befürchten. In der Datenspäh-Affäre solle die SPD heute keine strengeren Maßstäbe anlegen als damals, als sie selbst an der Macht war. Und die erste Maßnahme einer neuen bürgerlichen Regierung wird laut Seehofer eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sein, um die Strompreise stabil zu halten.
Aus Berlin Ivo Maruschik. Die SPD gibt 23 Millionen Euro für die Werbung im aktuellen Bundestagswahlkampf aus, so viel wie keine andere im Bundestag vertretene Partei. Die Sozialdemokraten nehmen also an, dass doch nicht nur das Wir entscheidet, wie auf ihren Wahlplakaten behauptet, sondern zum Beispiel auch das Geld für die Wahlplakate und Werbespots. Der Wahlkampfetat der CDU liegt übrigens bei rund 20 Millionen Euro und wegen der politischen Ausgewogenheit noch diese Zahlen. Grüne, FDP und Linkspartei geben zwischen 5,5 und 4 Millionen Euro für die Wahlwerbung aus. Und wie wirken sich diese insgesamt enormen Summen auf den Wahlkampf inhaltlich aus? Wie spannend und anregend ist er bislang für uns, die potenziellen Wähler? Dazu ein Kommentar von Judith Schulte-Loh.
Können wir alle jetzt mal wach werden? Schluss mit der Langeweile. Mich macht dieser Wahlkampf wütend. Erinnern wir uns, der Wahlkampf gehört zur politischen Kultur einer Gesellschaft. Es gilt, über zentrale Werte, Ziele, wie die umgesetzt werden können, im besten Sinne zu streiten, zu debattieren. Auf lokaler Ebene mag es diese Auseinandersetzung noch geben. Bundesweit findet sie in der Medienöffentlichkeit bisher nicht statt. Stattdessen müssen wir uns angucken, wie die NSA-Späh-Affäre in den Mittelpunkt des Wahlkampfs rückt. Da ist der Spitzenkandidat der SPD, Peer Steinbrück, der der Kanzlerin in diesem Zusammenhang vorwirft, ihren Amtseid gebrochen zu haben. Was weiß denn er, um dies behaupten zu können? Da ist eine Bundesregierung, die nur auf Zeitungsmeldungen über die Arbeit der Geheimdienste reagiert und schließlich auf die glorreiche Idee kommt, der früheren rot-grünen Regierung alles in die Schuhe zu schieben. Was soll dieser Schlagabtausch, der uns in der Sache nicht weiterbringt? Natürlich muss der Datenskandal geklärt, müssen politische Lösungen gefunden werden. Die öffentliche Inszenierung dieses Themas ist nichts anderes als Hilflosigkeit. Und das ist symptomatisch für diesen Wahlkampf. Hat die Politik keine Lust mehr, über die Frage zu diskutieren, wie wollen wir leben, in Deutschland, in Europa und wie können wir unsere Ziele erreichen? Ideen gibt es doch in den Wahlprogrammen zu den Zukunftsthemen Demografie, Pflegenotstand, Arbeitsmarkt oder Verbesserung der Infrastruktur. Die Mehrheit der Deutschen scheint offenbar entschlossen, dass ein Weiter-so der richtige Weg ist. Keine Experimente. Im europäischen Vergleich geht es uns gut, also halten wir fest, was wir haben. Angela Merkel scheint dafür Garantin zu sein und nur deshalb liegt die Union in den Umfragen so weit vorne. Um den Koalitionspartner FDP ist es still geworden. Wahrscheinlich ist dies für die Liberalen die beste Strategie, um über die 5%-Hürde zu kommen. Die SPD hat in diesem Wahlkampf so ziemlich alles falsch gemacht. Mit dem Spitzenkandidaten hat man inzwischen fast Mitleid. Das reicht nicht, um eine Wahl zu gewinnen. Die Grünen verlassen sich auf ihre inzwischen bürgerliche Wählerschaft. Mit der Linken will auf Bundesebene eh keiner regieren. Wie kommen wir raus aus dieser lähmenden Gemengelage? Lassen Sie uns die Schlaftablette Wahlkampf in den Mülleimer werfen. Verlangen wir von den Politikern eine richtige Debatte über das, was auch in ihren Wahlprogrammen steht. Keine Schaukämpfe. Verabschieden wir uns von der Illusion, dass Stillstand Zukunft gestaltet. Das Gegenteil ist der Fall, sogar im Wahlkampf.
Das war ein Kommentar von Judith Schulte-Loh für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wegen des Chaos am Mainzer Hauptbahnhof ist FDP-Generalsekretär und Bahnaufsichtsratsmitglied Döring auf eine scheinbar rettende Idee gekommen. Döring hat vorgeschlagen, die Mitarbeiter der Bahn sollten ihren Urlaub vorzeitig, wenn auch freiwillig, abbrechen und wieder ihre Arbeit in den personell ausgedünnten Stellwerken aufnehmen. Der Vorschlag des FDP-Mannes ist aber nur ein vermeintlich guter Gedanke, weil gerade mal 3 Fahrdienstleiter von insgesamt 15 im Urlaub sind. Außerdem hat die Eisenbahner und Verkehrsgewerkschaft, kurz EVG, die Aufforderung, Mitarbeiter aus dem Urlaub zu holen, umgehend zurückgewiesen. Der Deutschen Bahn AG fehlen also Mitarbeiter und überzeugende Ideen zur Lösung der Krise rund um den Mainzer Hauptbahnhof. Und diese Ideen fehlen bislang offenbar auch der Politik. Mehr dazu von Petra Wagner.
Es kommt jeden Tag ein wenig schlimmer, sprachen die Verantwortlichen bei der Bahn Anfang der Woche noch von einem Sonderfall am Mainzer Hauptbahnhof. So ist inzwischen klar, ein Ende des Chaos ist überhaupt noch nicht abzusehen. Frank Senhen, Chef der Bahntochter DB Netz, räumte Ende der Woche ein:
Das ist keine Situation, in der man kurzfristig eine deutliche Verbesserung erreichen kann. Wir werden auch in den nächsten Wochen und Monaten uns auf dünnem Eis befinden, was die Personalsituation hier auf dem Stellwerk angeht. Und wir hoffen sehr, dass die Personallage sich in der Zukunft mindestens stabilisiert. vielleicht auch verbessert.
In naher Zukunft jedenfalls nicht. Derzeit seien von 15 Fahrdienstleitern nur 8 im Dienst, die anderen im Urlaub oder krank, so die Bahn. Deshalb könnten im Stellwerk nicht alle Schichten besetzt werden. Das Ergebnis bekommen Fahrgäste schmerzlich zu spüren. In den Abend- und Nachtstunden fahren nur wenige Fernzüge. Regionalzüge halten im Stunden- statt Halbstundentakt. Und zu allem Übel wurde nun bekannt, dass bis mindestens Ende August auch tagsüber Züge ausfallen werden. Ein Chaos, das abzusehen war, findet der Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Dietmar Muscheid.
Schuldig sind die, die mit der Privatisierung von der Bahn nur noch verlangt haben, dass man Gewinnmaximierung betreibt. Da ist Personal eingespart, da ist Personal abgebaut worden. Und von daher ärgert mich diese Debatte auch. Da sind viele Heuchler am Werk, die, die die Privatisierung wollten. Die wollen, dass die Bahn klotzig Geld verdient. Die dürfen jetzt nicht beklagen, dass es hinten und vorne fehlt.
Hektisch sucht die Politik nun nach Lösungen. Die Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Julia Klöckner hat an Bundesverkehrsminister Ramsauer geschrieben. Für Dienstag haben Ministerpräsidentin Dreyer und Landesinfrastrukturminister Lewenz zu einem runden Tisch eingeladen. Daran sollen dann unter anderem ein Vertreter des Bundesverkehrsministeriums, der Vorstand der DB Netz und der Eisenbahngewerkschaft sitzen. Ob danach alles besser wird, scheint fraglich. Das Image der Bahn hat bereits gelitten und für die Bahn selbst kann das Ende dann auch noch dicker kommen. So hat beispielsweise der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr unter anderem für die betroffenen Pendler Schadensersatzforderungen angekündigt.
Soweit aus Mainz, Petra Wagner. Kurz vor neuen Friedensverhandlungen mit den Palästinensern in der kommenden Woche hat die israelische Regierung heute die Pläne für den Bau von rund 1200 neuen Siedlerwohnungen im besetzten Ostjerusalem und im Westjordanland angekündigt. Vor diesem Hintergrund findet der Besuch von Bundesaußenminister Westerwelle im Nahen Osten statt. Heute führt der FDP-Politiker in Jerusalem Gespräche mit israelischen Politikern. Am morgigen Montag will Westerwelle in Ramallah mit Vertretern der Palästinenser zusammenkommen. Aus Tel Aviv, Thorsten Teichmann.
Außenminister Westerwelle wollte am Fortschritt teilhaben. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl wollte der FDP-Politiker zeigen, dass etwas vorangeht auf einem wichtigen Feld deutscher Außenpolitik, Gespräche im Nahostkonflikt.
Der Anlass meines Besuches ist eine sehr einfache Botschaft. Es ist eine Botschaft der Ermutigung und der Unterstützung für die direkten Friedensverhandlungen.
Doch die Rechnung geht nicht auf. Noch bevor Westerwelle mit Justizministerin Livni zusammenkommt, schreibt die israelische Regierung 1200 Wohneinheiten auf palästinensischem Gebiet neu aus, so auch für den annektierten arabischen Teil von Jerusalem. Die israelische Opposition spricht von einem Sprengsatz. Selbst Finanzminister Lapid verurteilt die Entscheidung, allerdings weil er sich persönlich übergangen fühlt. Andere Vertreter der Regierung in Jerusalem verstehen die Aufregung nicht. Sie erklären, die Ankündigung sei mit den USA und den Palästinensern abgestimmt worden, und zwar bereits vor der Wiederaufnahme der Gespräche zwischen Politikern aus Israel und dem Westjordanland. Westerwelle macht das, was er immer tut, er appelliert.
Ich will es noch einmal klar sagen, wir wollen, dass einseitige Schritte unterlassen werden, die eine Gefährdung für diese Gespräche mit sich bringen könnten.
Tatsächlich ist unklar, wie sich das neue israelische Bekenntnis zum Siedlungsbau auf ein zweites Treffen der Konfliktparteien auswirken wird. Die Beratungen sollen am kommenden Mittwoch in Jerusalem beginnen. Der palästinensische Verhandlungsführer Erekat hatte in einem Brief vergangene Woche gewarnt, dass Verhandlungen nutzlos seien, wenn Israel seine Siedlungspolitik fortsetzt. In dieser Situation kommt erschwerend hinzu, dass das Verhältnis zwischen Europäischer Union und israelischer Regierung als belastet gilt. Die EU hatte ihre Richtlinien konkretisiert. Verträge sollen nicht mehr für das Westjordanland, Golan und Ostjerusalem gelten. Die Regierung in Jerusalem fordert eine Erklärung.
Fragen, die zwischen der Europäischen Union und Israel zurzeit zu besprechen sind, sind aus deutscher Sicht mit einem vernünftigen, pragmatischen Ansatz auch lösbar. Das ist es, wofür wir auch werben.
Das kann Westerwelle sagen, überprüfbar ist das nicht. Zumal der eigentliche Adressat, Israels Regierungschef Netanyahu, sein Treffen mit Westerwelle morgen wohl absagen wird. Netanyahu wurde vergangene Nacht völlig überraschend wegen eines Leistenbruchs in Jerusalem operiert.
Im Jahr 2003 haben die USA den irakischen Diktator Saddam Hussein gestürzt. Seither ist das Land aber in keiner Weise befriedet. Die Vereinten Nationen stufen allein den Monat Juli 2013 mit mehr als 1000 Toten durch Terroranschläge als blutigsten Monat im Irak seit 5 Jahren ein. An diesem Wochenende sind die Feiern zum Ende des Fastenmonats Ramadan von einer weiteren Serie von Anschlägen überschattet worden. Es gab dabei mehr als 60 Tote und mindestens 190 Verletzte. Die Attentäter werden auch bei diesen jüngsten Gewalttaten mit dem Terrornetzwerk Al-Qaida in Verbindung gebracht. Zur Lage im Irak unser Korrespondent Frank Ludwig.
Von Monat zu Monat nehmen die Anschläge an Zahl und Umfang zu. Besonders spektakulär Ende Juli die gewaltsame Befreiung von wenigstens 500 Hardcore-Terroristen aus einem Hochsicherheitsgefängnis bei Bagdad. Spätestens da demonstrierte Al-Qaida, wozu man mittlerweile auch logistisch wieder in der Lage ist. Ein bedrohlicher Triumph, nicht zuletzt ermöglicht durch die Untätigkeit der hoffnungslos zerstrittenen politischen Klasse in Iraks Hauptstadt. Wegsehen und beschönigen, nämlich so die Devise, sagt Hamza Mustafa, Politikwissenschaftler von der Universität in Bagdad. Die irakische Regierung, die Zuständigen für die Sicherheit, alle reden sie immer sehr wortreich vom Kampf gegen den Terror und rühmen sich ihrer Erfolge. Doch tatsächlich unternommen wird nichts. Und wenn dann so etwas Schlimmes wie gestern passiert, dann wird das kleingeredet. 2 Tote und einige Verletzte, hieß es aus dem Innenministerium, wo doch jeder weiß, dass das nicht stimmt. Entsprechend groß ist längst auch der Unmut auf der irakischen Straße. Zehntausende demonstrierten schon in den letzten Juli-Tagen gegen Premierminister al-Maliki. Einflussreiche Geistliche forderten seinen Rücktritt. Daraufhin ordnete der Regierungschef die Operation Rache für unsere Märtyrer an. Im Großraum Bagdad allein sind tausende Polizisten und Soldaten unterwegs, Hubschrauber kreisen über der Stadt. Über 800 Menschen wurden seit Monatsanfang verhaftet. Willkürlich und grundlos zumeist, kritisiert die Opposition. Reine Augenauswischerei. Politikwissenschaftler Hamza Mustafa: Man kann versuchen, die Taktik im Antiterrorkampf zu verändern. Doch eine wirkliche Chance hat das alles nicht. Solange nämlich die innenpolitische Krise andauert, solange auf sicherheitsrelevanten Posten in Regierung und Staatsapparat weiter ein Vakuum herrscht. Mit jedem neuen Terroranschlag wächst deshalb die Gefahr, dass der Irak am Ende wieder im blutigen Sumpf eines Bürgerkrieges zwischen schiitischer Mehrheit und sunnitischer Minderheit endet. Wie schon einmal in den ersten Jahren nach dem Sturz von Saddam Hussein. Ein Szenario, das allerdings auch den Westen beunruhigen sollte, betont Politikwissenschaftler Mustafa. Der Irak ist auf dem besten Wege, zu einer Brutstätte für Al-Qaida-Terroristen zu werden. Islamistische Extremisten aus aller Welt kommen hierher und bedrohen nicht nur unsere Sicherheit. Die USA und der Westen sollten möglichst rasch verstehen, dass dieser Terror auch sie bedroht. Und zwar mit nichts weniger als dem, was am 11. September 2001 geschah.
Soweit der Bericht von Frank Ludwig über die Lage im Irak. Mutmaßliche Al-Qaida-Terroristen haben heute im Jemen den einzigen Erdgasexporthafen des Landes angegriffen und dabei 5 Soldaten getötet. Nach einer US-Terrorwarnung waren die amerikanische, aber auch die deutsche Botschaft im Jemen geschlossen worden. Wann diese Konsulate wieder geöffnet werden, ist noch unklar. In ungezählten Sendungen, nicht nur in dieser, berichten wir über Gewalttaten der Terrororganisation Al-Qaida und ihnen nahestehende Attentäter. Die Anschläge vom 11. September 2001 haben sich in das Gedächtnis der Menschheit eingeschrieben. Und wann hat diese islamistische Kampfgruppe ihren Krieg gegen den Westen begonnen? Es mutet seltsam an und es ist auch nicht wirklich wie bei einer gewöhnlichen Vereinsgründung abgelaufen. Dennoch sagen Experten, es gibt ein Gründungsdatum. Heute, vor 25 Jahren, hat sich das Terrornetzwerk Al-Qaida in Pakistan zusammengeschlossen. Weitere Informationen von Kai Küstner in Neu-Delhi.
Am 15. Februar 1989 verließ die letzte russische Panzerkolonne das Schlachtfeld in Afghanistan. Nach fast 10 Jahren Krieg zogen die Sowjettruppen, geschlagen, vom Hindukusch ab. Bilder, die um die Welt gingen. Noch ahnte die Welt nichts von der tödlichen Gefahr, die sich von einem anderen, damals völlig unbeachteten Ereignis kurz vorher ausgehend für sie zusammenbraute. Das Treffen, das sich in Peshawar in Pakistan zutrug am 11. August 1988, ist wichtig, weil es das formelle Gründungsdatum von Al-Qaida darstellt.
Al-Qaida,
erklärt der Buchautor und Terrorismusexperte Jason Burke. Aufgepäppelt auch vom Westen, vom US-Geheimdienst CIA vor allem, bekämpften die sogenannten Mujahedin im Namen Gottes die ungläubigen Sowjets. Ohne den Afghanistan-Krieg, der unzählige Kämpfer und Geldgeber auch aus der arabischen Welt anzog, ist die Gründung von Al-Qaida undenkbar. Die arabischen Afghanen, wie sie auch genannt wurden, trugen eigentlich aus militärischer Sicht wenig zur Niederlage von Moskau bei. Aber was sie schufen, war dieser neue Geist. Der Geist eines modernen Dschihad, radikal, inspirierend, international. Das ist das, was die Gründer von Al-Qaida wollten. Jetzt, wo wir die Sowjetunion bekämpft und bezwungen haben, können wir uns auch die andere Supermacht, die USA, vornehmen und auch sie besiegen. Natürlich war an diesem schicksalsträchtigen Tag im August auch Osama bin Laden anwesend. Und es kursierte in diesen Wochen jene Bezeichnung, die schon bald zum Inbegriff des Terrors werden sollte. Der Name Al-Qaida scheint eher zufällig wie aus der Luft gegriffen gewählt worden zu sein. Möglicherweise genau bei diesem Treffen. Es gibt eine lebhafte Diskussion, was der Begriff genau bezeichnet. Es kann eine Basis sein, eine Militärbasis, aber es gibt andere interessante Übersetzungen aus dem Arabischen. Es kann eine Maxime, eine Handlungsanleitung sein oder auch eine Vorhut, eine kleine Gruppe, die vorangeht und den Weg vorgibt. So wuchs die Zahl der Gefolgsleute in den 90er Jahren stetig, bis sich die Terrororganisation mit dem 11. September 2001 auf die makaberste und blutigste aller Arten die Aufmerksamkeit sicherte, die sie sich schon lange gewünscht hatte. Die ganze Welt kannte danach Al-Qaida und den Mann, der zum Gesicht des Terrors wurde. Osama bin Laden, Abbottabad ne Mara. Im selben Land, in dem Osama bin Laden und andere einst die Wurzeln von Al-Qaida pflanzten, endete fast 10 Jahre nach dem 11. September das Leben des Mitgründers in Pakistan. Die Tötung bin Ladens durch US-Spezialkräfte im Mai 2011 ist, so meinen viele, Sinnbild für den Niedergang Al-Qaidas. Was nicht heißt, dass die Terrororganisation damit ungefährlich geworden wäre. Stellt sie eine existenzielle Gefahr für den Westen dar? Nein. Wird es sie auch in Zukunft geben und jede Menge Probleme verursachen? Ja. So fasst es Buchautor Burke zusammen. Auch wenn die Terrororganisation es nie geschafft hat, eine Massenbewegung zu werden, es gibt heute genug radikale Islamisten, die sich bei deren Ideologie bedienen, deren blutige Methoden kopieren und für ihre tödlichen Absichten den Begriff Al-Qaida verwenden. Als wäre dies ein Markenname geworden.
Soweit Kai Küstner aus Neu-Delhi. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt im westafrikanischen Mali haben vor einer guten Dreiviertelstunde, also um 18 Uhr deutscher Zeit, die Wahllokale geschlossen. Der Sieger des heutigen Urnengangs steht vor einer enormen Herausforderung. Es geht in Mali um nicht weniger als um die Demokratie des Landes. Nach einem Militärputsch im letzten Jahr beherrschen Tuareg-Rebellen und mit ihnen verbündete Islamisten den Norden des Landes. Der Vormarsch der Extremisten in den Süden von Mali ist mithilfe französischer Truppen im Januar dieses Jahres gestoppt worden. Zumindest bislang. Zum heutigen Wahltag in dem westafrikanischen Land, Jens Borchers.
In der Hauptstadt Bamako hat es geschüttet am Morgen. In Mali ist Regenzeit und die machte morgens ihrem Namen alle Ehre. Deshalb berichteten Beobachter, vormittags seien in manchen Wahllokalen mehr Polizisten und Wahlhelfer als Wähler zu sehen gewesen. Am Nachmittag wurde es besser, aber insgesamt könnte sich das negativ auf die Beteiligung an dieser Präsidentschaftswahl auswirken, die so wichtig ist für das Land. Aber immerhin, es gab bisher keinerlei andere ernsthafte Störungen. Terroranschläge, die gewalttätige Islamisten im Norden Malis angedroht hatten, blieben bislang aus. Die starke Präsenz der Sicherheitskräfte in Gao, in Timbuktu, in Kidal könnte also Wirkung zeigen. Die malische Armee, Soldaten der Stabilisierungstruppe der Vereinten Nationen und französische Armeeangehörige haben vor allem die Aufgabe, im Norden für ruhige Wahlverhältnisse zu sorgen. Dort hatten Tuareg-Rebellen und Al-Qaida nahestehende Terrorgruppen den Menschen im vergangenen Jahr das Leben zur Hölle gemacht, bis die französische Armee intervenierte, auf Bitten Malis. Jetzt soll mit der Präsidentschaftswahl ein politischer Neuanfang versucht werden. Fast 7 Millionen Wahlberechtigte, also fast die Hälfte der malischen Bevölkerung, sollen sich entscheiden. Für Ibrahim Boubacar Keita, den 68-jährigen Ex-Premierminister, oder für Soumaila Cissé, seinen 5 Jahre jüngeren Konkurrenten. Cissé war vor 14 Tagen auf Platz 2 gelandet beim ersten Wahlgang mit knapp 20% Zustimmung. Der 63-jährige Finanzfachmann hatte nun die Stichwahl immer wieder als neuen Anlauf bezeichnet. Das ist eine ganz neue Wahl. Beim ersten Mal gab es eine Wahlbeteiligung von um die 50%. Das bedeutet zuallererst mal, dass 50% der Wahlberechtigten nicht votiert haben. Es gibt also noch ein großes Wählerpotenzial. Soumaïla Cissé hatte also noch auf eine stärkere Wahlbeteiligung gehofft als beim ersten Durchgang. Sein Gegner Ibrahim Keita wollte primär seinen Erfolg aus dem ersten Wahlgang, seine knapp 40% der Stimmen, immer wieder als gutes Zeichen für die heutige Stichwahl interpretiert wissen. Beide Politiker sind sich darüber im Klaren, dass jeder von ihnen vor allem auf eine deutliche Mehrheit hoffen muss. Ibrahim Keita hatte das in seinen Wahlveranstaltungen auch klar gemacht.
Je vous demande de m'accorder une majorité claire.
Ich fordere euch auf, mir eine klare Mehrheit zu verschaffen, eine unbestreitbare Mehrheit. Diese unbestreitbare Mehrheit braucht der künftige Präsident Malis, um das tief in die Krise abgesackte Land wieder nach vorne bringen zu können. Die Wirtschaft Malis braucht dringend Impulse. Sie war vergangenes Jahr um 1,2 Prozentpunkte geschrumpft. Heikle Verhandlungen mit den Rebellen im Norden stehen an. Und auch gegenüber den Geldgebern aus dem Ausland wäre eine eindeutige Mehrheit für den künftigen Präsidenten politisch von Vorteil. Bis allerdings klar ist, wer das höchste Staatsamt Malis übernehmen wird, dürften noch einige Tage vergehen.
Das war ein Bericht von Jens Borchers. Die Leichtathletik-WM in Moskau hat natürlich auch mit der aktuellen Doping-Debatte zu kämpfen. Gerade die Leichtathletik ist schon im Vorfeld durch Dopingfälle überschattet worden, zum Beispiel bei den Sprintern. Frage an meinen Kollegen Jan Wochner, welche Rolle spielt heute, am zweiten Tag der WM, das Thema Doping?
Nun ja, also vordergründig spielt diese Debatte keine allzu große Rolle, denn es gibt bislang keinen Dopingfall bei dieser WM. Gestern Abend allerdings gab es einen Bericht über ein angebliches Dopingvergehen. Dieser Bericht wurde allerdings bis jetzt noch nicht bestätigt. Und so bleibt nur ein stiller Generalverdacht, der nun bei allen Wettkämpfen mitschwingt. Auch heute am zweiten Wettkampftag, dem Tag, an dem der Superstar schlechthin seinen ersten ganz großen Auftritt hat, gemeint ist natürlich Usain Bolt, der Sprinter aus Jamaika, der über 100 Meter in rund einer Stunde nach Gold greift. Das Halbfinale hat er heute ganz locker überstanden und ab 19.50 Uhr werden dann alle Augen auf ihn gerichtet sein. Und dann werden wir wissen, ob der Weltrekordhalter und Olympiasieger wieder Weltmeister wird. Bolt ist natürlich der absolute Topfavorit auf den Titel. In diesen Minuten kämpft Michael Schrader um die erste Medaille für Deutschland bei dieser WM. Der Zehnkämpfer aus Leverkusen absolviert in diesen Minuten seinen 1500 Meter Lauf der letzten Disziplin beim Zehnkampf. Und jetzt steht fest, er hat Silber gewonnen, gerade in diesen Minuten. Rico Freimuth hat die Bronzemedaille verpasst. Gold geht an den Weltrekordler, an Ashton Eaton aus den USA. Also diese Meldung gerade ganz frisch reingekommen. Zum Fußball. Es läuft die zweite Halbzeit im letzten Bundesligaspiel am ersten Spieltag. Der FC Schalke 04 hat den Hamburger SV zu Gast. Auch dort ein aktuelles Zwischenergebnis. Es steht aktuell 2:3. Also Hamburg führt beim FC Schalke 04. Und noch sind etwa rund 20 Minuten zu spielen. Heute Nachmittag hat bereits Mainz gegen Stuttgart gespielt und die Mainzer haben ihr Heimspiel gewonnen. 3:2 gegen den VfB Stuttgart. Stefan Kerstold hat das Spiel gesehen.
Ein glücklicher, wenn auch nicht unverdienter Erfolg der Mainzer, die in der 14. Minute durch Nikolai Müller in Führung gingen. Diese Führung hielt allerdings nur 2 Minuten, denn Vedat Ibisevic traf aus kurzer Distanz zum 1:1 Pausenstand. Dann die spektakuläre zweite Halbzeit. Zunächst Großchancen für den VfB, 3-mal Martin Harnik, dann 2 Freistöße von Konstantin Rausch, jeweils Heinz Müller im Tor der Mainzer als Weltklasse-Torhüter im Einsatz. Dann das 2:1 des Ex-Stuttgarters Shinji Okazaki für die Mainzer und dann in die Drangperiode sogar das 3:1 nochmal Nikolai Müller in der 79. Minute. Der Anschlusstreffer dann durch Martin Harnik in der 82. Minute 3:2. Doch dabei blieb es am Ende.
Zweifacher Torschütze für Mainz war Nikolai Müller und der war nach Abpfiff natürlich überglücklich.
Also so kann es weitergehen. Erstes Spiel, 2 Tore noch gewonnen. Perfekter Einstand noch zu Hause, hat heute einfach tierischen Spaß gemacht, hier wieder zu spielen und ja, war einfach super, auch wie die Fans uns unterstützt haben, hat Spaß gemacht.
In der zweiten Bundesliga gab es am dritten Spieltag heute folgende Ergebnisse. Der FC St. Pauli verlor gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld 0:1. Erzgebirge Aue unterlag dem VfR Aalen ebenfalls 0:1. Und der SV Sandhausen und Energie Cottbus trennten sich unentschieden 2:2. Tennis. Die Tennisspieler von Kurhaus Aachen haben zum fünften Mal die deutsche Mannschaftsmeisterschaft gewonnen. Das Team um Davis-Cup-Spieler Philipp Petschner gewann heute am letzten Spieltag gegen Düsseldorf 4:2 und verteidigte damit die Tabellenführung. Und zum Abschluss eine Meldung vom Beachvolleyball. Katrin Holtwig und Ilka Semmler haben beim Grand-Slam-Turnier in Berlin den Sieg knapp verpasst. Im Finale musste sich das Duo aus Essen einem brasilianischen Team geschlagen geben. Die Entscheidung fiel erst im dritten Satz. Holtwig und Semmler hatten zuvor 4 Matchbälle vergeben.
Vielen Dank, Jan Wochner, für diese Informationen zum Sport an diesem Wochenende. Und damit geht auch das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info zu Ende. Das Team wünscht Ihnen noch einen schönen Sonntagabend im Studio. Dank fürs Zuhören und verabschiedet sich Claudia Dammann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.